Herr Jesus, danke, dass du uns nahe bist, Herr, und dass wir dich als den lebendigen Herrn erfahren dürfen heute Abend hier. Wir danken dir dafür, dass du, ja, dass du nahe bist und dass du jetzt auch zu uns reden willst, Herr. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, Herr. Wir brauchen alle dein Wort, wir brauchen ja, deinen Heiligen Geist, wir brauchen dich, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du jetzt hier mitten unter uns bist und ja, dass du uns segnen möchtest, Herr. Leite du uns und schenk du uns Ohren zu verstehen, Herr. Ohren, die hören, die Herzen, die verstehen, Herr, was du zu uns sagen möchtest, Herr. Dass wir dich kennenlerne und dass wir erkennen deine Liebe zu uns und deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Amen. Ja, wir haben es gesungen, ne? Ich liebe deine Nähe. Es ist so wunderbar, dass Gott uns nahe ist. Und das ist irgendwie was für uns selbstverständlich ist. Wir kennen das gar nicht anders. Seit wir uns bekehrt haben, wissen wir, na, Gott ist uns nahe. Und ja, das ist was Tolles, eine schöne Sache, dass wir immer wieder ja, zu Gott kommen können, jederzeit, dass wir freien Zugang haben zum Vater. Das ist echt wunderbar. Aber es ist nicht selbstverständlich. Wir kennen es auch noch vor unserer Bekehrung, dass es anders war. Dass wir vielleicht, ja, dass wir Gott nicht als nahe erlebt haben, dass Gott gar nicht da war irgendwie. So haben wir es jedenfalls gedacht. Ich weiß nicht, mir ging es so, als Jugendlicher bin ich eine Zeit lang, bevor ich konfirmiert wurde, gab es so, musste man ja immer zur Kirche gehen dann und immer zum Gottesdienst fleißig hingehen und wir hatten die Möglichkeit, auch zu so einem Jugendgottesdienst auch mal zu gehen. Und dann bin ich da immer hingegangen. Und das war aber eine lebendige Jugend. Da war was losgegangen. Die Diakonin war gläubig gewesen und da waren auch Jugendliche gläubig geworden. Und es gab Gebetsgemeinschaften im Jugendgottesdienst. Und die Jugendlichen beteten zu Gott ganz direkt und ganz persönlich. Und das war eine Situation, wo ich ja, auch meine Augen geschlossen habe und irgendwie gedacht habe, Mensch, ist da vielleicht was? Und ich habe dann auch manches Mal, habe ich auch eine Sehnsucht danach gehabt und habe gerufen, Gott, wenn es dich gibt, wenn du da bist, dann zeig dich mir doch irgendwie. So, ne? Aber es war weit weg, irgendwie war Gott nicht zu greifen. Und das ist anders geworden. Gott ist mir begegnet und ich denke, ihr habt das auch so erlebt. Gott ist uns begegnet und ist uns nahe gekommen und ist uns immer noch nahe. Das ist gut. Mein Thema ist heute eigentlich völlig unpassend. Nein, es ist überhaupt nicht unpassend. Wir haben Ostersonntagabend. Und wenn wir im Evangelium lesen, dann sehen wir, dass am Abend die Jünger beisammen waren und die haben Gott, glaube ich, nicht als nahe empfunden in der Situation. Die haben Unruhe gehabt, die haben Angst gehabt, die haben die Türen zugesperrt, weil sie Angst hatten, dass Jesus ist gekreuzigt worden und sie hatten Angst, dass sie vielleicht auch noch dran glauben müssten. Sie hatten kein Vertrauen, sie waren in Unruhe. Gott war fern. Und plötzlich mittendrin steht Jesus, ist ihnen nahe gekommen. Und ja, das, was den Auferstandenen oder was er ihnen zeigt, ist nicht, oder was berichtet wird, ist nicht seine Herrlichkeit, wie herrlich er aussieht, wie wunderbar, wie glorreich, wie ja, der Siegesheld, der da steht, sondern es wird eigentlich nur berichtet, dass er ihnen seine Hände zeigte, seine Füße und seine Seite. Und da sahen sie die Wundmale. Das ist das, was berichtet wird. Und das ist das, was eigentlich auch überall, ne, das, was Achim heute Morgen gepredigt hat auch, die Auferstehung, überall diese Zeugnisse der Auferstehung, was fundamental zusammengehört, ist die Kreuzigung und die Auferstehung, das gehört fundamental zusammen. Das kann man nicht auseinanderreißen. Wir können nicht Jesus als den herrlichen Herrn haben, ohne die Kreuzigung. Es gehört zusammen. Es gibt keinen Ostern ohne Karfreitag. Es gibt keine Auferstehung ohne das Kreuz. Und Jesus ist mit den Jüngern zusammen und ja, erklärt ihnen das. Ja, das musste so kommen. Versteht das doch. Das ist doch schon im Alten Testament steht das doch schon drin. In den Schriften steht das doch drin. Es ist doch prophezeit. Der Christus muss leiden und dann auferstehen. Und eine Schrift, beziehungsweise ein Kapitel, wo ja, das wirklich so zentral, wirklich so zusammengefasst ist, aufs Engste verbunden ist miteinander, das ist der Psalm 22. Der ist ganz eng mit der Passion Christi verbunden. Allein deswegen schon, dass Jesus den Anfang dieses Psalms am Kreuz gebetet hat. Und und deswegen habe ich der Psalm, der ging mir in der Vorbereitung so nach. Das war irgendwie was mich bewegt hat, wo ich gedacht habe, ja, das ist dran für heute. Und ich habe mich dann mit diesem Psalm beschäftigt und wir lesen ihn jetzt einfach mal als Ganzes. Er ist relativ lang, aber wir lesen ihn ruhig mal als Ganzes. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkünden, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan. Der Psalm ist so voll von Dingen, über die man reden kann, über die man sprechen kann. Das ist so angefüllt mit Dingen, die einen bewegen oder die, worüber man eigentlich tiefer nachsinnen möchte und sollte auch. Einige Verse kennen wir auch besonders gut. Die sind uns bekannt aus der Passionsgeschichte, aus den Passionsberichten, sind die teilweise wörtlich mit aufgenommen. Man findet ganz genau wieder in den Passionsberichten, wie das hier eigentlich schon David vor 1000 Jahre früher schon vorhergesehen hat, was da passieren würde. Aber die Verse sind uns manchmal auch so bekannt, dass wir gar nicht mehr genau wahrnehmen, was da eigentlich ausgesagt wird, was sie eigentlich bedeuten. Und das ist mir einfach bei der Vorbereitung so gegangen, ich bin einfach schon bei den ersten zwei Versen da hängen geblieben. Ich bin gar nicht weitergekommen und darauf werden wir uns jetzt auch hauptsächlich konzentrieren. Ich lese es nochmal, Vers 2 und 3. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Da schreit einer zu Gott um Hilfe, aber Gott erhört ihn nicht. Tag und Nacht ruft er, aber Gott antwortet nicht. Er sucht Gott verzweifelt, aber er findet keine Ruhe. Mehr und mehr gewinnt ein Gedanke in ihm Raum. Gott hat mich verlassen. Er hat sich von mir abgewandt. Ich bin allein in meinem Elend. Dieser Gedanke wird so stark, dass er nicht mehr daran zweifelt. Er kommt zu dem Schluss, ja, Gott hat mich tatsächlich verlassen. Was ist das für ein Mensch, der so an Gott verzweifelt? Wer ist dieser Mensch, von dem Gott sich abgewandt hat? Gibt es das überhaupt, dass Gott sich von einem Menschen, dem er sich zugewandt hat, wieder abkehrt? Gibt es Personen des Alten Testaments, die das erlebt haben? Ich musste irgendwie, als ich mich so intensiver mit diesen Versen beschäftigt habe, erstmal an Saul denken. In 1. Samuel 18, Vers 12 heißt es, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Ganz direkt steht es hier drin, ne? Von Saul war Gott gewichen. Und später, als schon vieles passiert ist, Samuel ist gestorben, er steht wieder in großen Anfechtungen, die Philister rüsten zum Krieg, er ist verzweifelt und sucht den Herrn, hier steht es. 1. Samuel 28, Vers 6, Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch die Urim, also diese Lose der Priester, noch durch Propheten. Warum hast du mich verlassen? Warum antwortest du mir nicht? Das könnte doch Saul gerufen haben hier. Und dieser, das ist doch genau seine Situation hier. Und was wäre die Antwort auf diese Frage? Gott selbst sagt sie ihm durch den Propheten Samuel an einer Stelle, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast. Deswegen hat Gott sich abgewandt, weil du dich von ihm abgewandt hast. Diese Antwort klingt hart, aber es ist so. Gott verlässt Saul, weil er gesündigt hat. Die Rebellion gegen Gott trennt uns von Gott. Radikal. Schon im Garten Eden wurde das bittere Realität. In der Situation, wo Adam und Eva das Gebot gebrochen haben, mussten sie gehen. Die Trennung war da. Sie konnten nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und das gilt auch für uns heute. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Daran führt kein Weg vorbei. Wir sind von Gott verlassen, wenn wir in unserer Rebellion gegen ihn beharren. Gott antwortet uns nicht. Er lässt uns zappeln. Er wartet, bis wir von ganzem Herzen umkehren. Das erscheint zwar hart, aber wie groß ist seine Gnade, dass er wartet. Er ist nämlich nicht so, dass er uns verlassen hat und uns jetzt hängen lässt, sondern er wartet eigentlich. Er wartet darauf, dass wir umkehren. Er ist wie der Vater, der auf dem, weiß nicht, auf dem Stadttor steht oder am Fenster steht und rausguckt und wartet eigentlich, dass der Sohn nach Hause kehrt, dass er umkehrt. Und er läuft ihm entgegen und nimmt ihn in seine Arme. Er hält nicht auf der Stelle Gericht und verurteilt uns zu dem, was wir verdient haben, sondern er wartet, er hat Geduld mit uns, Gnade. So hart das scheinen mag, dass Saul diese Verlassenheit erlebt von Gott, so ist es doch einfach die Konsequenz seiner Sünde. Und trotzdem ist Gott noch gnädig und wartet eigentlich auf Saul. Nur ist es aber nicht Saul, der hier schreit, sondern David, der Mann nach Gottes Herzen, wie es heißt. Von ihm heißt es in 1. Könige 15, Vers 4 bis 5, wird über David auch noch etwas gesagt. Um Davids Willen gab ihm der Herr, sein Gott, eine Leuchte in Jerusalem, indem er seinen Sohn nach ihm als König aufstehen ließ und indem er Jerusalem bestehen ließ. Weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn und von allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen war, alle Tage seines Lebens, außer in der Sache mit Uriah, dem Hittiter. David wird hier, abgesehen von einer Ausnahme, ein vorbildliches Leben bescheinigt. Auch seine Beziehung zu Gott ist etwas ganz Besonderes. Es heißt hier nicht einfach nur, der Herr gab ihm eine Leuchte, sondern der Herr, sein Gott. Das wird nochmal betont. Und in 1. Samuel 18, Vers 14, eine ähnliche Stelle hatten wir eben auch schon, heißt es von David, dass der Herr mit ihm war. Und er selbst sagt, wir kennen diese Verse ganz, sind uns, also mir sind diese Verse auch unheimlich wichtig. Er sagt im Psalm 23, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Aber hier, in der Situation, in der Psalm 22 entstand, kommt das Unheil über David. Und was noch viel schlimmer ist, Gott ist nicht mehr bei ihm. Und das liegt nicht an der Sache mit Uriah. Die Sünde Davids an Uriah ist das Thema eines anderen Psalms, Psalm 51. Hier geht es nicht um seine Sünde. Die Trennung von Gott wird in der Geschichte mit Uriah durch sein Bekenntnis der Schuld und die Bitte um Vergebung wieder aufgehoben. Das ist Gottes Wirken. Wenn wir bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von allem Unrecht. Das ist Gottes Wirken. Wenn wir Gottverlassenheit haben, weil wir gesündigt haben, haben wir die Chance, umzukehren und Reinigung zu erfahren, wieder in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Aber das ist es hier nicht. Im Psalm 22 deutet nichts darauf hin, dass David aufgrund einer Sünde von Gott verlassen ist. Aber ist es denn auch wirklich so, dass Gott David hier verlassen hat? Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott in dieser Situation, wo David so schreit, warum hast du mich verlassen, dass er ihn nicht verlassen hat. Und zwar bezeugt David das selber im Psalm 22, in Vers 22, in der zweiten Hälfte sagt er, du hast mich erhört. Also, wie soll er hören, wenn er nicht da ist? Es geht nicht. Oder Vers 25 heißt es, denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. und als er zu ihm schrie, hörte er es. Aber erst in der Rückschau kann David das so sehen. Erst als er durch dieses tiefe Tal hindurch ist, zurückblickt, kann er das so sehen und so sagen. Im Moment des Leidens fühlt sich David alleingelassen. Er hat keinen Anhaltspunkt dafür, dass Gott bei ihm ist. Das sind Erfahrungen, vielleicht haben wir sie nicht so tief gemacht, aber ich denke schon, dass der eine oder andere schon auch Erfahrungen gemacht hat, wo eine Situation war, wo man gedacht hat, wo ist Gott denn jetzt? Mir geht es auch so. Sicherlich nicht so tiefgehend wie hier, aber es gab sicherlich schon Phasen, wo ich nicht mehr wusste, was soll ich eigentlich glauben? Was gilt noch? So durcheinandergewirbelt. Auf der Uni so viele Sachen gehört, verschiedene Lehren, dies und das hin und her geworfen und gedacht, was stimmt denn jetzt? Gott, zeig mir doch mal, was das Sache ist. Und dann irgendwie eine Zeit gehabt, wo so vieles unklar war. Oder es gab Situationen, wo ich auch zu Gott geschrien habe, Fragen hatte, bestimmte Fragen, und es kam in der Situation keine Antwort. Ich denke, wir können schon diese biblische Wahrheit unterschreiben, die hier eigentlich deutlich wird, dass wir oft erst nur im Rückblick sehen können, dass Gott treu ist. Und dass wir Phasen erleben, wo Gott für uns verborgen erscheint. Obwohl er es nicht ist. Er ist da. Auch wenn wir das in dem Moment nicht so sehen. Das ist eine harte Spannung, in der wir da stehen. Wenn wir in so einer Situation sind. Und das ist schwer, das auszuhalten. David ist am Anfang dieses Psalms, wo er dieses schreit, sehr gefangen in dieser Leiterfahrung. Und es bringt ihn im wahrsten Sinne des Wortes zur Verzweiflung. Was soll er jetzt glauben? Die Erfahrung, die David gerade macht, passt einfach nicht zu dem, was er von Gott weiß und was er über Gott gelernt hat. Es passt auch nicht zu seinen Erfahrungen, die er bisher mit Gott gemacht hat. Er erinnert sich selbst und Gott daran, dass Gott ein Retter ist. Wir lesen das in Vers 4 bis 6. Da versucht er irgendwie sich zu erinnern selber oder vielleicht auch Gott im Gebet daran zu erinnern. Mensch, du bist heilig, du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Das sind die fundamentalen Erfahrungen der Väter, dass du ein Retter bist. Dass es zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Denen, die ihm vertrauen, hilft er. Die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet. Das sind doch Verse, die, ja, da sagen wir alle Amen zu. Das haben wir auch selber so erlebt. Vertrauen auf Gott lohnt sich. Und dann ist da Davids persönliche Beziehung zu Gott. Er hat auch selber diese Erfahrung gemacht. Er bekennt im Psalm auch Gott seine Abhängigkeit. Gott hat ihm das Leben gegeben. In Vers 10 und 11 lesen wir das. Er hat ihm das Leben gegeben. In Vers 20 nennt er ihn meine Stärke. Ja, er bekennt hier, das habe ich erlebt. Gott, du bist das für mich. Sein bisheriges Leben war vollständig auf Gott bezogen und diese Beziehung zu ihm schien unauflöslich. Das gipfelt in diesem Bekenntnis in Vers 11. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Seit meiner Geburt bist du mein Gott. Das ist Davids Bekenntnis. Aber jetzt, in dieser Situation, in der er drin steckt, Gott ist nicht mehr da. Er hat mich verlassen. Wie geht es weiter? Wie kann es weitergehen in dieser Situation? Ist jetzt alles aus? Es ist eine ausweglose Situation. Es ist der Moment der Kreuzigung, den David hier erlebt. Dem Spott und der Gewalt der Menschen ausgeliefert und kein Gott da, der beisteht, der durchträgt, der hilft, der eingreift. Wenn kein Gott da ist, bleibt nur die nackte Verzweiflung. Nun ist es aber so, wenn wir genau hingucken, hat bei David trotz aller Depressionen und aller Verzweiflung, hat die Verzweiflung noch nicht vollständig gesiegt. Denn schon am Anfang des Psalms zeigt, dass David, oder dieser Anfang zeigt, dass David eben doch nicht zu 100% davon ausgeht, dass Gott ihn verlassen hat. Er widerspricht sich im Grunde selbst. Er sagt, dass Gott ihn verlassen habe, gleichzeitig spricht er ihn aber an, als ob er noch da wäre. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er ist gar nicht mehr in dieser Situation, oder er ist nicht in dieser Situation, wo er wirklich 100% sagt, er hat mich verlassen oder er ist nicht mehr da. In dieser Anklage, in dem verzweifelten Schrei des Verlassenen, ist immer noch so ein Körnchen Hoffnung drin. Er wendet sich nicht verbittert ab von Gott und sagt, er ist eben doch nicht der treue Gott. Vielleicht sogar, es gibt ihn gar nicht. Was soll dann der Glaube? Ich schmeiß den Glauben über Bord. Nein, das macht er nicht. Er schreit verzweifelt, aber er schreit immer noch zu Gott. Und er hält an der Beziehung fest zu Gott. Er ruft ihn als mein Gott. So hat er mit dem Ruf, mein Gott, das Schlimmste schon hinter sich gelassen. Gegen seine momentane Erfahrung, diese Leiterfahrung, diese Gottesferne, die er erlebt. Gegen diese Erfahrung verlässt er sich auf Gottes Wort und auf seinen Geist, der in ihm immer noch etwas bewirkt, immer noch ihn zu Gott zieht. Ne? Und das ist auch so, wenn wir in Situationen sind, die so deprimierend sind, wo wir uns so von Gott verlassen fühlen. Ich glaube, dass wir, wenn wir wirklich umgekehrt sind, wenn wir von Neuem geboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist da der Heilige Geist, den wir empfangen haben. Und der zieht uns immer wieder zu Gott zurück. Der schreit in uns nach Gott, selbst wenn wir noch so verzweifelt sind und denken, Gott ist nicht mehr da. Dann ist es immer noch so, dass Gott uns drängt, durch seinen Heiligen Geist wieder zu ihm zurückzukehren und ihn zu rufen, ihn anzurufen. Weil Gott ist eben nicht weg, er ist da. Sein Geist ist da bei David. Und deswegen zieht er ihn wieder zurück. Das kann David in der Situation nicht so sehen, aber es ist so. Nach der Anrufung ringt David weiter mit Gott im Gebet. Na, dieser Anfang ist gemacht und das ist das Wichtige. Wenn wir erstmal anfangen, zu Gott zu schreien, dann beginnt auch eigentlich der Ausweg. Er klagt sein Leid in der Gegenwart, er erinnert an Gottes Handeln in der Vergangenheit, bis er sich am Ende zu einem neuen Vertrauensschritt durchgerungen hat. Am Anfang kann er das noch nicht. Er kann am Anfang noch nicht sagen, Herr, hilf mir da raus. Nein, da ist nur dieses, warum hast du mich verlassen? Aber im Laufe des Gebetes, in Vers 12 schon, kommt eine erste Bitte. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Und dann gipfelt das Ganze in Vers 20 bis 22 in mehreren Bitten, wo er wirklich seine ganze Not noch einmal vor Gott bringt in Bitten. Dass David in der tiefsten Verzweiflung immer noch glaubt, dass er immer noch zu Gott schreit, verzweifelt, aber eben zu Gott. Auch das ist etwas, was David zu einem Glaubenshelden macht, wie wir das in Hebräer 11 lesen. Da ist er einer dieser Glaubenshelden. Und er ist Gott treu, trotz aller negativen Erfahrungen. Und das macht auch den Unterschied aus zwischen David und Saul. Saul hat an irgendeinem Punkt in seiner Verzweiflung aufgegeben. David hält aber durch die Kraft des Heiligen Geistes an Gott fest, selbst in den tiefsten Leiterfahrungen. Jesus hat gesagt, dass es nur Glauben von der Größe eines Senfkorns brauche, um Berge versetzen zu können. Und so ein Glaube scheint nur klein zu sein, aber er hat die Kraft oder enthält die Kraft, um einen Menschen in höchster Not doch noch bei Gott zu halten. Das ist gerade diese Situation hier. Es ist alles weg eigentlich, der ganze Glaube ist weg. Warum hast du mich verlassen? Aber es ist immer noch die Anrede da, mein Gott, du. Vielleicht hörst du doch noch. Es ist immer noch dieser kleine Senfkorn da. Und der versetzt Berge, der zieht David wieder zurück, dass er am Ende jubeln kann, dass er verkünden kann, dass er anderen Menschen, dass er Visionen, also Prophetien hat für die Zukunft, diese weltumspannende ja, Verbreitung des Evangeliums, die am Ende des Psalms durchscheint. Das ist die Gnade, die Gott uns geben möchte oder die er uns gegeben hat, dass er uns seinen Geist gegeben hat, der in uns ruft, aber lieber Vater, der uns bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind, auch in der tiefsten Not. Bleibt die Frage, warum erlebt David denn diese Situation? Warum ist Gott denn wirklich, denn Gott ist in dieser Situation verborgen. Er ist da, aber David sieht ihn nicht. Sie wird im Psalm gar nicht direkt beantwortet, warum Gott sich hier jetzt in dieser Situation verborgen hat, warum David ihn in dieser Situation nicht sieht. Aber David will auch in dem Moment gar nicht, als er fragt, warum hast du mich verlassen, eine theoretische Antwort haben. Irgendwie so ein theoretisches Gebäude, Gedankengebäude, warum ist das jetzt mal so und mal nicht. Darum geht es David gar nicht. Der ist in tiefster Not und er will überhaupt eine Antwort von Gott haben. Er sehnt sich nach einem Zeichen von Gottes Gegenwart und er fleht um sein rettendes Eingreifen. Und das Eingreifen Gottes, das er erlebt, das ist ihm schon Antwort genug. Einfach, dass Gott sich zeigt als der nahe Gott. Das reicht ihm schon. Er verliert sich nicht in theoretischen Spekulationen, sondern er bricht einfach aus ins Lob Gottes. Trotzdem lässt sich sicherlich auch eine allgemeine Antwort darauf geben. Gott lässt Spannungen und Unsicherheiten zu in unserem Leben zu, auch in dem Verhältnis zu ihm. Diese Spannung, die er erlebt. Was ist denn nun? Wie bist du nun Gott? Dieses Ringen mit Gott, das lässt Gott zu, damit wir im Rückblick erkennen, dass unser Glaube widerstandsfähig ist, dass er tragfähig ist, dass wir darauf bauen können, auf das, was Gott uns gegeben hat. Und dass Gottes Liebe zu uns, auch im größten Elend und in der tiefsten Depression, ungebrochen ist, dass er da ist. Darum lässt er das zu, solche Unsicherheiten. Wir werden da auch nicht drum herum kommen. Es wird überall bezeugt, dass wir in Anfechtungen geraten werden, dass wir unter Druck geraten, dass wir in Prüfungen kommen. Aber sie dienen dazu, dass wir fester werden im Glauben. Der David, der hier am Ende des Psalms 22 spricht, ist ein anderer als der, der er vorher war. Und dass wir dann erkennen, dass unser Glaube widerstandsfähig ist und Gottes Liebe ungebrochen, dass diese Erkenntnis, das stärkt unseren Glauben nochmal. Dadurch wird unser Glauben noch gestärkt, wir werden reifer und können auch noch anderen im Glauben vorangehen, so wie David das hier im Psalm 22 am Ende beschreibt. Nun umfasst dieser Psalm 22 nicht nur diese menschlichen Tiefen, die wir vielleicht gar nicht selber so in diesen Extremen erleben, aber woran wir uns orientieren können von David, sondern sie umfassen auch noch mehr. Und das hat sich eigentlich noch nicht in Davids Leben erfüllt, sondern erst in Jesus. 1000 Jahre nachdem David den Psalm aufgeschrieben hat, erreichen diese Zeilen eine unermessliche Tiefe, als Jesus den Anfang des Gebets von Golgatha her herausschreit. Während Jesus am Kreuz hängt, erlebt er die Leiden, die David im Psalm 22 beschreibt, in gesteigerter Form. Dazu legt sich auf ihn, den einzigen Gerechten, die Finsternis der Sünder, der gesamten Menschheit. All unsere Rebellion gegen Gott, unsere Ich-Sucht und unser Götzendienst legt sich auf Jesus. Er nimmt sie in sich auf und erlebt unweigerlich, wie das so ist. In dem Moment, wo ich sündige und daran bleibe oder diese Sünde in mir habe, erlebe ich Gottverlassenheit. Und Jesus hat alle Sünde dieser Welt auf sich genommen und hat in dieser Situation, in dieser Zeit am Kreuz, die tiefste Gottverlassenheit erlebt, die es sich überhaupt erleben lässt. Gott war nicht da. Er war wirklich nicht da. Er ist in die Hölle regelrecht gegangen. Denn was ist die Hölle anderes als Gottverlassenheit, ohne Gott zu sein? Das wird die Hölle sein. Die Situation, wo Menschen gesagt haben, nein, ich will nicht mit Gott gehen, Ich will nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Ich suche nicht die Gemeinschaft mit Gott. Dann wird das Gericht dann da sein, an irgendeinem Punkt. Und dann werden diese Menschen in Ewigkeit ohne Gott sein. Und sie werden merken, was das bedeutet, was es wirklich bedeutet. Wir erleben es jetzt schon in dieser Welt, wenn wir ohne Gott sind. Was es heißt, ohne Gott zu sein, Gott verlassen zu sein, wie furchtbar das sein kann. Aber das wird in Ewigkeit sein. Und das hat Jesus durchgemacht. Der gerechte Jesus hat diese Hölle für die Menschheit durchgemacht, für dich und für mich. Können wir uns vorstellen, was es heißt, in Ewigkeit von Gott getrennt zu sein? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das ist der Zustand Jesu am Kreuz, als die Finsternis sich auf ihn legte, in der 6. Stunde, bis zur 9. Stunde. Was ist das für ein Schmerz, den er da tragen musste? Er, der ohne Sünde war, der in vollkommener Einheit mit dem Vater lebte, die ganze Zeit in der engsten Gemeinschaft mit seinem Vater, nun von seinem Vater verlassen, alleine. Und was für ein Schmerz für den Vater, für Gott den Vater, seinen einzigen Sohn in dieser schweren Not nicht beistehen zu können. Aber er tat es aus Liebe zu uns. Gott gab seinen einzigen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das Leben, in dem es keine Gottverlassenheit mehr gibt. Dafür hat Jesus diese Situation ertragen, damit wir das nicht ertragen müssen. Gott hat die Tür weit aufgemacht. Er möchte uns aus unserer Gottlosigkeit herausführen. Er hat uns nicht verlassen. Er ist selbst in Jesus in die tiefste Einsamkeit und Verlorenheit hinabgestiegen. Jesus ist ein hoher Priester, der das menschliche Herz bis in die tiefsten Tiefen kennt, der mitleiden kann mit unseren Schwachheiten, der aber auch am Kreuz dem Vater treu geblieben ist. Man sieht es am Schrei, den er tut am Kreuz. Er schreit nicht, verdammt sei Gott, sondern er bleibt Gott treu, auch im Kreuz, als er erlebt, dass Gott ihn verlässt, bleibt er ihm treu. Erst als er die Hölle der Finsternis bereits durchlitten hat, beginnt er das Gebet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn man das nachschlägt bei Matthäus und bei Markus, sieht man, es ist die Zeit der Finsternis, die auf ihm liegt und in der 9. Stunde dann erst kommt dieses Gebet. Und dann geht auch alles ziemlich schnell. So ist dieses Gebet eigentlich der Abschluss dieser Finsternis. Und wir haben ja auch gesehen, dass letztendlich mit diesem Anfang des Gebetes, dass David schreit zu Gott wieder, dass damit eigentlich der Anfang auch gemacht ist, wieder zu Gott zurück, aus dieser Gottverlassenheit heraus. Und so ist es auch bei Jesus, dann nur noch ein kurzer Schritt bis zum Tod hin. Jesus, der Gekreuzigste, ist auferstanden. Der die tiefste Gottverlassenheit erlebt hat, ist auch das Symbol dafür, dass Gott treu ist. Gott hat sich in ihm als der treue Gott offenbart, aber erst im Rückblick. In der Kreuzigung ist das nicht zu sehen. Die Jünger haben es auch nicht verstanden in der Situation. Sie sind geflohen und haben gedacht, alles ist zu Ende, alles ist aus. Erst in der Auferstehung erkennen sie, Gott ist doch der treue Gott und er ist Sieger über den Tod, über alle finsteren Mächte. Er hat in Jesus diese Finsternis ertragen und durchlitten und wir können jetzt leben in Freiheit, in Frieden mit Gott, in einer engen Gemeinschaft. Wir können uns auf Gott verlassen. Das haben sie erlebt, erfahren. Dadurch, dass Jesus durch diese tiefe Finsternis hindurchgegangen ist und Gott ihn auferweckt hat, wissen sie, Gott ist stärker als der Tod. Gott ist stärker als alle Sünde in meinem Leben. Ich brauche nicht in Gottverlassenheit zu sterben, sondern ich kann leben in Gottes Nähe mit Gott und ich kann auch sterben mit Gott und dann in Ewigkeit mit Gott leben. Und deswegen bleiben die Wundmale als Zeichen dafür, dass die himmlische Herrlichkeit nur über das Kreuz erreichbar ist. Jesus, wir wissen nicht, was wir sagen sollen, Herr, wenn wir vor deinem Kreuz stehen und vor dem, was du erlitten hast. Wir können das gar nicht nachvollziehen. Wir wissen nicht, was es heißt, so in so furchtbarer Weise von Gott verlassen zu sein. Wir haben diese tiefe, enge Gemeinschaft, die du mit dem Vater hattest, noch gar nicht so erlebt. Wir haben etwas davon gespürt mittlerweile, Herr. Wir preisen dich und danken dir, dass du uns hineingenommen hast in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und wir preisen dich und danken dir, dass du diese Gemeinschaft aus Liebe aufgegeben hast, damit wir diese Gottverlassenheit nicht erleben müssen. Ich danke dir dafür, dass du diesen schweren Weg gegangen bist. Und wir danken dir dafür, dass wir in deiner Auferstehung sehen können, Herr, dass du mächtig bist über den Tod, mächtig über alle Sünde, dass du gnädig bist, barmherzig und voller Liebe und uns zu dir ziehen möchtest. Wir bitten dich, dass du das in uns mehr und mehr bewegst, dass wir begreifen, Herr, was du für uns getan hast, mehr und mehr. Und dass wir aus dieser Vergebung, aus dieser Gnade, aus dieser Liebe, aus dieser Kraft heraus leben. Und dass wir, so wie David, lernen, einfach in den tiefsten Tiefen dich anzurufen, Herr, auch wenn es noch so schwierig aussieht. Wir danken dir dafür, dass du uns in uns diesen Heiligen Geist gegeben hast, der zu dir schreit, der uns immer wieder zu dir zieht. Herr, ich preise dich so sehr, es ist so ein wunderbares Geschenk. Und wir bitten dich, dass du schenkst, dass wir wie David aus dieser Freude heraus, aus dieser Erfahrung heraus, dass du treu bist, dass wir bereit sind, auch zu verkünden, weiterzugeben, Herr, dein Wort. Ich danke dir, dass du am Kreuz meine Sünde getragen hast und für mich die Gottverlassenheit ertragen hast. Ja, und wir bitten dich jetzt einfach um deinen Segen, dass du dein Wort einfach in uns bewahrst, dass es in uns bleibt und in uns Frucht bringt, Herr. Amen.